Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Samstagabend. Wir schauen gleich auf eine Theaterpremiere in Deutschland, wo ein episches Werk des Filmregisseurs Christopher Nolan für die Bühne bearbeitet wurde. Nein, so viel sei schon mal verraten, es ist nicht Batman. Es geht außerdem nach Rotterdam. In unserer Serie Klappt doch stellen wir ambitionierte Pläne für den Ausbau der Kultur in der Stadt vor. Pläne, die auch aufzugehen scheinen. Die Pläne der ARD, den Moderator Thilo Mischke als Host zu Titelthesen Temperamente einzustellen. Allerdings, die haben sich zerschlagen und in Argentinien wird die wichtigste Gedenkstätte des Landes Mir nichts, dir nichts geschlossen. Das könnte noch weitreichende Konsequenzen haben. Christopher Nolan ist ein Regisseur, dessen Filme auch für ihre Bildgewalt berühmt sind, sei es Batman, Inception oder zuletzt Oppenheimer. Allein deshalb scheint es erstmal ein Wagnis, so einen Film auf die Theaterbühne zu bringen, wie es jetzt am Hessischen Staatstheater Darmstadt geschehen ist. Dort feierte heute Abend Interstellar zwischen den Sternen Uraufführung nach dem Film von Christopher Nolan, der für seine Special Effects sogar einen Oscar bekam. Unser Kritiker Björn Heyer saß am Abend in Darmstadt im Publikum und kann nun berichten, was aus diesem Weltraum-Epos gemacht worden ist. Herr Heyer, kurz mal zur Geschichte. Interstellar ist ein Science-Fiction-Film, spielt im Jahr 2067. Worum geht's?
Ja, ein monumentales, gigantisches Werk von Christopher Nolan. Es beginnt vor allem in einer dystopischen Zukunft. Die Erde ist unbewohnbar und die Menschheit sieht sich um. Was sind die Alternativen? Man entdeckt den ehemaligen NASA-Piloten Cooper und hält ihn doch dazu an, sich ins Weltall zu begeben und dort dann letztendlich durch ein sogenanntes Wurmloch in eine nach einem neuen Lebensraum zu suchen, also durch dieses Loch hindurchzufahren. Und wir kennen diesen Starregisseur, der mit allen Special-Effekten arbeitet, alle Register des Science-Fiction-Kinos zieht. Und so ist auch dieser Film bildgewaltig. Er geht dann über in eine, also zumindest in den Versuch einer Fünfdimensionalität. Also ein sehr, sehr komplexes Werk, das natürlich für das Theater die Latte ziemlich hoch setzt, kann man sagen.
Mhm. Wir hören mal in einen Ausschnitt rein, nicht aus dem Film, sondern aus dem heutigen Theaterabend.
Die Signale, die wir empfangen, sind vielversprechend, Cooper. Es gibt drei mögliche Planeten für einen Neuanfang. Die Planeten von Miller, Dr. Mann und Dr. Edmonds.
Okay. Und wie bekommen Sie die Menschen hier dahin?
Es gibt einen Plan A und einen Plan B.
Aha.
Also, Plan A sind riesige Raumstationen, die sie dahin bringen.
Und die kriegen sie wie in die Luft?
Ja, seit den Gravitationsanomalien wissen wir, dass wir Schwerkraft nutzbar machen können. Ich fing also an einer sehr komplexen Theorie zu arbeiten, die...
Ja, aber Sie haben das Problem noch nicht gelöst.
Deshalb gibt es Plan B. Eine Populationsbombe. Genau. 5000 befruchtete Eier wiegen etwas weniger als 900 Kilogramm.
Mhm. Aber natürlich macht Plan A sehr viel mehr Freude, Cooper. Sie leiten die Mission. Zusammen mit Dr. Romilly und meiner Tochter suchen Sie uns eine neue Heimat. Und wenn Sie zurückkommen, dann werde ich das Problem mit der Gleichung, also das Problem mit der Schwerkraft, gelöst haben. Ich gebe Ihnen mein Wort.
Also, es geht um die Suche nach einer neuen Heimat. Wie wird die denn von Regisseur Klaus Gehre in der Inszenierung umgesetzt?
Also zunächst mal ist es so, dass die filmische Geschichte tatsächlich in groben Zügen beibehalten wird. Auch das zentrale Thema, die Ambivalenz des Fortschritts, spielt eine große Rolle. Wir erleben einerseits die Hauptfigur als jemand, der natürlich ein Held ist, der eben diese neue Welt entdecken muss. Aber er muss auch ein Opfer erbringen, nämlich er lässt seine Tochter auf der Erde zurück und es verlaufen dann sozusagen verschiedene Zeitebenen nebeneinander, sodass die sich irgendwann, das ist die Gefahr, nicht mehr werden treffen können. Und damit ordnet sich auch dieser Text so ein bisschen in ein gröberes Panorama von anderen Theatertexten ein. Also der Horatia von Heiner Müller ist ein Bezugstext, der eingearbeitet ist. Da geht es um den Streit zwischen Rom und Alba. Und auch da haben wir es mit einem Helden zu tun. Er ist einerseits der Sieger, der für Rom triumphiert und andererseits tötet er seine Schwester. Also diese Doppelbödigkeit oder Janusköpfigkeit, könnte man auch sagen, die ist diesem Abend wie auch dem Film inhärent und das hat natürlich etwas zutiefst Faustisches. Es ist dieser Urkonflikt von Faust, Fortschritt auf der einen Seite und Opfertum auf der anderen Seite. Und was mir an diesem Abend besonders gefällt, und damit geht man auch ein bisschen dazu über, was jetzt der Regisseur daraus macht, er verzichtet nahezu auf künstliche Special Effects, denn alles passiert tatsächlich auf der Bühne. Es werden alle Register gezogen, von der Puppe bis über die Kamera, sogar Autoscooter wird gefahren, ein Auto ist sogar auf der Bühne präsent. Also es wird Theater wirklich gespielt, Science Fiction wird in den Theaterraum reingeholt.
Und damit vermeidet der Regisseur vermutlich auch direkt verglichen zu werden mit dem, was man eigentlich gar nicht toppen kann.
Naja, es ist auch ein bisschen das Problem dieses Abends. Also man hat den Eindruck, hier wird wirklich eine Challenge aufgemacht. Kann das Theater mithalten mit dem Film? Da geht es auch so ein bisschen um eine Konkurrenz. Aber Sie haben recht, es sind zwar unterschiedliche Kunstformen und das Theater und der Regisseur Klaus Gehre macht Folgendes. Er nimmt diese ganzen vielen Szenen, die bei Nolan vorhanden sind und überführt die eigentlich in so Miniaturwelten. Also es sind ganz viele Kameras auf der Bühne und man sieht ein Raumschiff, das durch Wattewolken fliegt. Es wird alles von den Schauspielern gesteuert. Man sieht Playmobil-Figuren, die auf einem Eisplaneten sich befinden. Sogar Casablanca wird mit Barbies nachgespielt. Und dadurch wird auch diese Bühne, naja, sie ist keine so einheitliche Bühne, sondern sie ist eigentlich so ein offener Experimentierraum, so eine Art Labor. Und das passt wiederum zum Grundgedanken des Stückes ganz gut. Und der ist ja Relativität. Durchaus in einem Einsteinschen Sinne, auch bei Nolan, die Zeit ist relativ. Sie ist eine Konstruktion. Und das führt übrigens auch dazu, dass sich die Tochter und Cooper ganz am Ende des Stückes doch, das ist zumindest die Aussicht, wieder treffen werden, weil man die Dimension wie so ein Blatt Papier falten kann und da, wo sie sich treffen, sind so Übergangspunkte. Und ich dachte, dieser offene Bühnenraum, das ist eben auch ein Raum ohne Grenzen, in dem alles relativ ist, in dem jeder alles zugleich spielen kann, in dem man zwischen den Zeitebenen wechselt. Auch das findet ganz oft statt in dieser hyperkomplexen Inszenierung. Insofern sehr viele schöne experimentelle Gedanken, wenn auch das Ganze sehr überfrachtet und auch wirklich sehr komplex ist, vor allem für Zuschauer, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben.
Angekündigt als Stück ausdrücklich auch für Jugendliche. Ist diese Filmadaption oder sagen wir mal Anlehnung auch ein Versuch, ein jüngeres Publikum ins Theater zu holen?
Dem würde ich schon zustimmen, ja. Also es ist bunt, es ist schrill, es gibt viel Musik, es wird wirklich alles auf die Bühne gepackt, was irgendwie möglich ist. Die Kostüme sind futuristisch und ein ganz schöner Gedanke, glaube ich, für Jugendliche heute, wenn nicht sogar für alle eigentlich, ist, dass letztendlich dieses Stück und auch diese Zeit, die diese beiden Figuren trennt und diese Welten, die sie trennen, die Dimensionen, die sie trennen, wird über die Kraft der Liebe, man muss es leider so kitschig sagen, schon bei Nolan überwunden und auch hier ist es so. Am Ende ist die Kraft der Liebe eine Art, wenn man so will, geisterhaftes Medium, das diese beiden Figuren nochmal verbindet und eine sehr schöne Szene in dieser Inszenierung, die ich wirklich in Teilen doch für überkomplex halte, ist aber als die eine Schauspielerin Laura Eichten das Lied Always on My Mind anstimmt, ein bisschen verfremdet, sehr ruhig, sehr melancholisch. Später kommt noch ein anderer Schauspieler dazu, Valentin Erb, das spielt die Hauptfigur und sie beide singen das. Gleichzeitig werden ihre Köpfe auf der Leinwand hinten übereinander geblendet und dadurch wird deutlich, diese Kraft der Liebe, die auch in diesem Song steckt, ja, das ist das, was irgendwie in dieser doch sehr dunklen Zeit, in der wir uns bewegen, man könnte sagen, die Dimensionen und auch die Zeiten im buchstäblichen Sinne verbindet. Das ist wiederum was sehr Schönes an diesem Abend.
Das sagt Björn Heyer, unser Kritiker, der am Abend Interstellar zwischen den Sternen am Hessischen Staatstheater Darmstadt gesehen hat. Nächste Vorstellung, die ist am 18. Januar mit Popcorn übrigens. Vielen Dank, Herr Heyer.
Dankeschön.
Heftig diskutiert worden ist in den vergangenen 2 Wochen, ob der Investigativjournalist Thilo Mischke der richtige Mann ist für das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente als neuer Moderator nämlich. Die Kritik hatte sich zunächst entzündet am Vorwurf Sexismus. Ein offener Brief wurde schließlich von weit über 200 Kultur- und Medienschaffenden unterzeichnet. Der Journalistinnenbund forderte die ARD ebenfalls auf Mischke als Moderator zu verzichten. Heute hat die ARD entschieden, er wird es nicht. Stefan Fries berichtet.
Am Ende war der Druck offenbar zu groß geworden. Vor 2 Wochen hatte die ARD die Entscheidung für Thilo Mischke bekannt gegeben. Nach viel Kritik kündigte sie dann an Weihnachten an, die Vorwürfe gegen ihn zu prüfen. Nur um sich ganz ohne Prüfung 2 Tage später erneut zu Mischke zu bekennen. Aber die Kritik riss nicht ab. Nach einem offenen Brief von mittlerweile mehr als 230 Kultur- und Medienschaffenden wollte die Programmdirektion die Debatte dann endgültig beenden. ARD-Programmdirektorin Christine Strobel begründete das Aus für die Zusammenarbeit allerdings nicht mit den Vorwürfen gegen Mischke, sondern mit deren Wirkung.
Die in den vergangenen Tagen entstandene heftige Diskussion überschattet die für uns zentralen und relevanten Themen, die wir mit der Sendung und Marke TTT transportieren wollen und auch gemeinsam mit der Community diskutieren. Und insofern haben sich die an TTT beteiligten Sender mit ihren Kulturchefs dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit ihm nicht beginnen zu wollen.
Die Kritik kam im sozialen Netzwerk Blue Sky auf. Vor allem Journalistinnen und Journalisten wiesen darauf hin, dass sich Mischke in der Vergangenheit immer wieder sexistisch geäußert hatte. Im Podcast Feminist Shelf Control trugen die Journalistinnen Rebecca Endler, Annika Brockschmidt und Anja Rützel zusammen mit vielen anderen Dutzende Fundstellen zusammen, die das belegen sollten. Darunter diesen Ausschnitt aus Mischkes eigenem Podcast Uncovered von 2019.
Es ist dieses Feuchtwerden. Dieses, warum Frauen feucht werden beim Geschlechtsverkehr, ist ja, weil die ausgestorben sind, die diese Fähigkeit nicht hatten, weil so Sexualität funktioniert hat. Frauen wurden hart wegvergewaltigt in der Urmenschenzeit.
Verstehe.
Und eben die, die überlebt haben, die den Gendefekt hatten, meine Vagina wird feucht, weil sie eben keine inneren Verletzungen beim Geschlechtsverkehr bekommen haben.
Und es ist ein Buch von Thilo Mischke aus dem Jahr 2010 über eine Weltreise, auf der er mit möglichst vielen Frauen schlafen möchte. Titel: In 80 Frauen um die Welt. Als Reaktion auf die Kritik an Mischkes Äußerungen verwiesen er und die ARD darauf, er habe sich von den Buchveröffentlichungen distanziert und auch eine Neuauflage verhindert. Tatsächlich finden sich solche Distanzierungen, etwa in einem Podcast im Jahr 2021.
Das ist so wie alt, ich war vor 10 Jahren, so schreibe ich auch gar nicht mehr, weil ich mich natürlich auch ein bisschen dafür schäme. Also ich kann zum Beispiel aus diesem Buch auch nicht mehr vorlesen, auf Lesungen, weil es einfach ein Stil ist, den ich nicht mehr schreibe und auch eben Ansichten.
Später relativierte er allerdings solche Aussagen wieder und sprach etwa davon, nicht das Buch sei ein Fehler gewesen, nur der Titel »In 80 Frauen um die Welt«. Die ARD will den Fall journalistisch aufarbeiten, wenngleich noch unklar sei, wie. In der Erklärung hieß es, Mischke befinde sich in einem noch andauernden Prozess der Auseinandersetzung mit den Ereignissen. Er werde sich zu gegebener Zeit selbst zur Sache äußern. Offen ist, wieso Mischke ohne kulturjournalistischen Hintergrund einen solchen Moderationsjob bekam. Nach Deutschlandfunk-Informationen ging es den Verantwortlichen auch darum, mit der Verpflichtung des Pro7-Gesichts Mischke neue Zielgruppen zu erschließen, auch über einen neuen Podcast, der jetzt ebenfalls gestrichen wurde. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass es unter den TTT-Redakteurinnen und Redakteuren in den 6 ARD-Sendern Bedenken wegen Mischke gab. Dort waren seine Bücher und Äußerungen durchaus bekannt, teilte die ARD heute auf Nachfrage mit. Aber man kannte eben auch den Menschen Thilo Mischke, für den man sich dann entschieden habe. Kritikerinnen und Kritiker, die den offenen Brief unterzeichnet haben, begrüßen zwar die Entscheidung der ARD, nicht mehr mit Mischke zusammenzuarbeiten. Offen bleibe aber, welche Konsequenzen der Fall habe. Die Schriftstellerin Anne Rabe bemängelt, dass unklar sei, welchen Rufschaden die ARD meine, der abgewendet werden solle.
Damit versucht man natürlich, die Auseinandersetzung um das Thema, um das es eigentlich geht, und zwar nicht um eine einzelne Person, sondern um das Thema Sexismus und wie gehen wir damit als Gesellschaft um. Diese Auseinandersetzung versucht man aus dem Weg zu gehen und dann eben wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Zu Vertragsdetails will die ARD nichts sagen. Es ist also unklar, ob sie Mischke eine Abfindung zahlt wegen der Einkünfte, die ihm jetzt entgehen. Klar ist aber, dass es erstmal keinen Ersatz für Mischke geben wird. TTT soll zumindest in diesem Jahr allein von Siham El-Maimouni moderiert werden, die schon seit Jahren dabei ist. Für das Jahr 2026 hält sich die ARD offen, jemand Neuen zu verpflichten.
Thilo Mischke wird nun doch nicht neuer Moderator des Kulturmagazins TTT, Titel Thesen Temperamente. Stefan Fries aus unserer Medienredaktion berichtete.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Vielleicht haben Sie das in den vergangenen Tagen hier bei Fazit schon mitgekriegt. Wir starten positiv ins neue Jahr mit Geschichten aus der Kulturwelt, die nach vorne weisen und gelingen. Rotterdam ist eine Stadt, die vormacht, wie es geht, sowieso schon immer einen Schritt weiter in der Entwicklung. Plant Rotterdam für die nächsten 10 Jahre eine Umgestaltung als neues Zentrum der europäischen Kultur. Während andere über leere Kassen klagen, wird hier investiert in neue Museen, ein neues Tanzhaus, Räume für Musik und Bildung und in öffentliche Parks. Kerstin Schweighäufer berichtet.
Nur wenige Minuten braucht das Wassertaxi, um die Maas zu überqueren und auf Katendrecht anzulegen, einer Landzunge im Süden von Rotterdam.
Hallo.
Dort liegt das neue Kunstmuseum für Migration, in einem riesigen ehemaligen Speicherhaus, der Hall, wie die Holland-Amerika-Linie kurz genannt wird. Die Hall war ursprünglich eine niederländische Reederei, die mehr als 100 Jahre lang von Rotterdam aus einen transatlantischen Liniendienst betrieb. Vorerst ist das neue Museum noch eine Baustelle. Die Eröffnung findet Mitte Mai statt. Phoenix heißt es, erklärt Konservatorin Selinei Sucu. Phoenix wie Phönix. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Speicherhaus schwer beschädigt. Kurz darauf machte ihm auch noch ein Brand zu schaffen. Aber nach dem Krieg wurde es wieder aufgebaut, deshalb sein Name. Phoenix wie Phönix aus der Asche. Sein Wahrzeichen ist eine gigantische begehbare Spirale aus Stahl, die sich wie ein Tornado aus dem Dach herauswindet. Denn für Ma Yanzong, dem verantwortlichen Architekten aus China, ist Migration Bewegung und sein Tornado eine Metapher für die Reisen der Migranten.
Right across from Phoenix you can see.
Konservatorin Suju deutet auf die Landzunge gegenüber mit der Wilhelmina Pier. Dort nahmen 3 Millionen Europäer Abschied von der alten Welt, um auf Schiffen der Hall nach Amerika und Kanada zu fahren. Unter ihnen Albert Einstein, Thomas Mann, Willem de Koning, Max Beckmann. Pier der Tränen wird die Wilhelmina Pier deshalb auch genannt.
The Pier of Tears, it was called. Yes, exactly. The Pier of Tears.
An diese 3 Millionen Menschen will Phoenix erinnern. Und zwar erstmals durch die Augen von Künstlern. Angefangen bei der Flucht aus Ägypten von Peter Paul Rubens bis hin zu Jinka Schonibadis Refugee Astronaut von 2024. Insgesamt wurde eine Kollektion mit Arbeiten von 400 Künstlern aufgebaut, sagt Sprecherin Willemijn van Drünen. Das unterscheidet uns von anderen Migrationsmuseen, das ist neu. Anhand dieser Kunstwerke wollen wir zeigen, dass Migration universell und zeitlos ist. Phoenix ist Teil eines neuen Kulturviertels, das im Süden von Rotterdam rund um Katendrecht entsteht. Mit Theatern, Museen, Galerien, Musikpodien. Auch das Nationale Museum für Fotografie hat auf Katendrecht in einem renovierten Speicherhaus ein neues Zuhause gefunden. Dafür gesorgt hat eine Stiftung, die dem Fotomuseum 38 Millionen Euro geschenkt hat. Droom en Daad, Traum und Tat heißt sie. Auch Phoenix gehört zu den Projekten dieser Stiftung. Und das Tanzhaus, das gleich nebenan entstehen soll. Ein Tanzzentrum mit 8000 Quadratmetern für Salsa, Hip-Hop, Tango, klassisches Ballett. Gegründet wurde Droom en Daad 2016 von einer niederländischen Familie, die im Rotterdamer Hafen sehr reich geworden ist. Erst mit Kohle, dann mit der Hall, die Van der Vorms. Ihr Ziel, die Kunst und Kultur der Hafenstadt zu stärken, erklärt der ehemalige Direktor des Amsterdamer Rijksmuseums Wim Pijbes. Er leitet die Stiftung.
Die Philanthropie ist in Rotterdam sehr stark.
Die Philanthropie hat in Rotterdam schon immer eine große Rolle gespielt, ähnlich wie in den USA. In Deutschland hingegen ist das viel weniger ausgeprägt. Da sind solche Projekte vor allem Sache von Staat und Kommunen. Hier bei uns hingegen findet Philanthropie bereits in großem Stil statt und das ist fantastisch.
Insgesamt heißt es, habe die Stiftung seit 2016 800 Millionen Euro in Rotterdam investiert.
Wir reden nie über Geld. Wenn Menschen fragen, wie viel Geld habt ihr, sage ich, genug, um das zu tun, was wir tun wollen.
Klingt wie ein Märchen, das Märchen von Rotterdam. Es gab allerdings auch Kritik. In den Medien, im Stadtrat. Entsteht da nicht eine zu große Abhängigkeit? Wird das Aussehen von Rotterdam nicht zu sehr von einer Familie bestimmt? Wim Pijbes?
Wir können große Dinge tun.
Ja, wir können Großes realisieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir damit auch das Aussehen der Stadt Rotterdam bestimmen. Das ist Sache der Kommune. In diesem demokratischen Prozess setzen wir Akzente, das schon. Mit Geld, das auf anständige Weise verdient wurde. Wir tun Gutes. Und dieses Gute tun wir gut.
Wir tun gute Dinge gut.
Gutes tun für die Stadt Rotterdam in unserer Serie Klappt doch, die morgen am Sonntag fortgesetzt wird hier bei Fazit mit einem Bericht über das Berliner Kiez-Theater Ballhaus Prinzenallee.
Deutschlandfunk Kultur.
Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Die US-Karikaturistin und Pulitzer-Preisträgerin Ann Ternes hat im Streit über eine ihrer Zeichnungen die Washington Post verlassen. Ein Entwurf von ihr, der unter anderem den Besitzer der Zeitung Jeff Bezos zeigte, sei abgelehnt worden. Die Karikaturistin erklärte in einer Stellungnahme, sie habe kritisieren wollen, wie sich milliardenschwere Tech- und Medienchefs bemühen, sich beim künftigen US-Präsidenten Trump beliebt zu machen. Der Entwurf habe unter anderem Mark Zuckerberg vom Facebook-Konzern Meta und Amazon-Gründer und Washington Post-Eigentümer Bezos mit prall gefüllten Geldsäcken und kniend am Fuße einer Statue des künftigen US-Präsidenten Donald Trump gezeigt. Ternes schrieb, dies sei ein Wendepunkt und gefährlich für eine freie Presse. David Shipley, Redakteur im Meinungsressort der Zeitung, widersprach der Darstellung von Ternes. Nicht jedes redaktionelle Urteil sei Ausdruck einer bösartigen Macht, erklärte er in einer Stellungnahme. Die Schauspieler Denzel Washington und Michael J. Fox sowie Sänger Bono von der Band U2 werden heute im Weißen Haus von US-Präsident Biden mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten ausgezeichnet. Das ist die höchste zivile Auszeichnung der USA. Außer ihnen werden noch weitere 16 Personen aus Politik, Sport, Entertainment, Wissenschaft und Aktivismus mit der Medaille geehrt. Darunter sind der Fußballer Lionel Messi, die Naturschützerin Jane Goodall, der US-Modedesigner Ralph Lauren und LGBTQ-Aktivist Tim Gill. Das Weiße Haus erklärte, die Preisträger hätten beispielhafte Beiträge zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen gesellschaftlichen Bestrebungen geleistet. Hans-Dieter Beck, Verleger des C.H. Beck Verlags, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei gestern in München friedlich verstorben, teilte der Verlag heute mit. Beck leitete den Verlag, der auf eine mehr als 250-jährige Geschichte zurückblickt, in sechster Generation. Er übernahm als Verleger das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm und baute die Marktposition seines Verlags in der deutschsprachigen Rechtsliteratur nachhaltig aus. Gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang Beck, der die Verantwortung für die schöngeistigen Gebiete des Verlagsprogramms mit Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur übernahm, habe der Verstorbene rechtzeitig Sorge für seine Nachfolge getroffen, heißt es weiter. Der Verlag sei und bleibe ein Familienunternehmen, künftig in der Rechtsform einer GmbH und Co. KG.
Die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer waren das und Sie hören Fazit. Die 7-jährige Militärdiktatur in Argentinien ist bis heute unvergessen. Zwischen 1976 und 1983 wurden etwa 30.000 Menschen ermordet. Viele von ihnen gelten bis heute als verschwunden. Eine der wichtigsten Stätten zur Aufarbeitung ist das Centro Cultural Geraldo Conti im früheren Foltergefängnis ESMA. Völlig überraschend hat die argentinische Regierung diesen Ort nun aber mit sofortiger Wirkung geschlossen. Das Personal soll an Silvester informiert worden sein. Zugang zu den Gebäuden hat es seit dem 2. Januar keinen mehr. Mein Kollege Peter B. Schumann ist Kenner des Landes und hat nachrecherchiert. Herr Schumann, was genau hat sich denn da in den vergangenen Tagen ereignet?
Also ich muss erst einmal das ein bisschen differenzieren, dass Centro Cultural Haroldo Conti ist keine Gedenkstätte, sondern es ist auf der Gedenkstätte eines der Gebäude in der ESMA. Und die ESMA, die kennt man normalerweise nur als dieses Hauptgebäude, was im Bewusstsein irgendwie noch als Bild vorhanden ist. Aber tatsächlich ist es ein riesiges Gelände, auf dem insgesamt 30 Gebäude sind. Und unter anderem eben auch dieses Kulturzentrum Haroldo Conti, nach einem Schriftsteller, der 1976 verhaftet ist und auch zu den Verschollenen oder Verschwundenen gehört. Und es ist ein sehr bekanntes Kulturzentrum, das auch eine Art Gedenkstätte ist, ist aber keine zentrale Gedenkstätte, denn das ist dieses gesamte Gelände der ESMA. Und es ist auf Veranlassung, also dieses Kulturzentrum, von einem wenig bekannten Staatssekretär für Menschenrechte, Baños, geschlossen worden, weil es angeblich Bedingungen des Justizministeriums nicht erfüllt hat. Es soll auch wohl nicht aufgelöst werden, sondern nach der üblichen Methode des Präsidenten mit der Motorsäge umstrukturiert werden. Das bedeutet oft auch den Beginn einer Schließung oder auch nur der inhaltlich völligen Neuausrichtung. Und das könnte natürlich auch der Versuch sein, irgendwie an diese ESMA, also an das ganze Gelände heranzukommen, der erste Schritt sozusagen zu dessen Umgestaltung. Denn ganz abwickeln kann man das Ding nicht, dafür ist es einfach viel zu groß.
Die ESMA war eine Marineschule, die während der Militärdiktatur zum Gefängnis wurde. Welche Bedeutung hat denn dieser Ort für das Land bis heute?
Das ist der zentrale Ort der Erinnerungskultur in Argentinien. Und seine Bedeutung unterstreicht auch seine Einzigartigkeit. Der Status als Weltkulturerbe der UNESCO, also ist vergleichbar mit der UNESCO-Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau oder der Friedensstätte im japanischen Hiroshima. Es gibt auch nichts Vergleichbares in Lateinamerika. Es gibt auch keinen vergleichbaren Massenmord. Sie haben die Zahl 30.000 genannt, davon sind wirklich dokumentiert ungefähr 9.000. Aber es sind wohl sehr viel mehr gewesen, die einfach verschwunden sind sozusagen. Und deswegen ist also dieser Massenmord sozusagen auch der hat sich wie ein Trauma im nationalen Bewusstsein festgesetzt. Und interessant ist, dass es von Anfang an der neuen Demokratie 1983, bereits 5 Tage, nachdem Alfonsín, der erste wieder demokratisch gewählte Präsident, ins Amt gekommen ist, bereits die Einrichtung einer Untersuchungskommission der berühmten CONADEP gegeben hat und dann 1985 bereits die erste Verurteilung von der verantwortlichen Junta während der Militärdiktatur. Und im ganzen Land sind inzwischen 700 Gedenkstätten, also ehemalige Foltergefängnisse, umgewidmet worden und zu Gedenkstätten ausgebaut worden. Und die Argentinier oder die argentinischen Regierungen haben sehr viel getan für die Entstehung dieser Erinnerungskultur.
Also hat die Erinnerungskultur doch einen großen Platz in diesem Land. Was ist da jetzt los? Also will die aktuelle argentinische Regierung unter Präsident Milei dieses Rad zurückdrehen, vielleicht sogar die Erinnerungskultur beseitigen?
Ja, diesen Eindruck kann man gewinnen. Man könnte zusammenfassend sagen, eine Rückkehr in eine unsägliche Vergangenheit. Denn er hat ja einen Kulturkampf ausgerufen, und zwar gegen alle Institutionen, die die Kulturwissenschaft und Bildung des demokratischen Argentiniens repräsentieren. Und eine ganze Reihe von diesen Instituten ist geschlossen worden und sehr viele Fachleute wurden vor allen Dingen auch, die Etats wurden derart gekürzt, dass sie kaum noch lebensfähig sind. Und deswegen ist heute bei diesem Kulturkampf die Vizepräsidentin die führende Figur, Villarroel, denn sie stammt aus einer Militärfamilie und hat zum Beispiel wörtlich will die Namen der wirklichen Opfer des Terrorismus aufgeführt haben in den Gedenkstätten. Und darunter versteht sie etwa 700 Polizisten oder Soldaten, die in dem Kampf gegen die linken Montoneros in den 70er Jahren umgekommen sind. Und außerdem will sie die Tausenden der Empfänger von Entschädigungen überprüfen lassen. Und das könnte natürlich auch der Beginn der Abwicklung oder der völligen inhaltlichen Umgestaltung werden.
Da fragt man sich natürlich, wenn die Erinnerungskultur in diesem Land über 4 Jahrzehnte so eingeübt ist und ein Land auch ein solches Trauma erfahren hat, gehen die Bürger mit so einer Geste mit?
Also da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich einen großen Teil, die Mehrheit würde ich mal sagen, die diese Art von Politik, auch von Milleis Politik mit der Motorsäge ablehnen. Aber es gibt auch einen relativ großen Teil der argentinischen Bevölkerung, die den Mann ja gewählt hat und die zum großen Teil heute noch hinter ihm steht. Sind nicht ein paar Prozent, sondern kann man schlecht schätzen, aber es ist doch ein beträchtlicher Teil, der diese Politik befürwortet oder zumindest nicht an den riesigen Demonstrationen, die es inzwischen auch heute wieder in Buenos Aires stattfinden, gegen diese Art von Politik und vor allen Dingen in diesem Fall gegen die Geschichte mit dem Centro Cultural in der ESMA, wird ungefähr zu dieser Zeit, wenn die Sendung läuft, gibt es eine große Demonstration in Buenos Aires.
Das heißt, ganz tatenlos nimmt man das nicht hin?
Nein. Aber es ist natürlich doch als Folgen wird also die Straffreiheit für die Täter könnte wieder eingeführt werden. Es wird die Suche nach den von der Diktatur geraubten Kindern erschwert und auch die weitere Aufklärung der Verbrechen, zum Beispiel in den Militärarchiven. Es ist ja auf jeden Fall ein schwerer Schlag für die vorbildliche und in Lateinamerika wirklich einzigartige Aufarbeitung der Vergangenheit.
Peter B. Schumann über das zumindest vorläufige Ende einer wichtigen Gedenkstätte, der wichtigsten Gedenkstätte in Argentinien, das ESMA-Foltergefängnis. Danke Ihnen, Herr Schumann, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Filmbranche in Deutschland, sie darbt. Es gibt Produktionsstopps und Sparmaßnahmen und auch von dem ambitioniert begonnenen Filmförderungsgesetz ist ja am Ende nur ein kleiner Bruchteil übrig geblieben. Trübe Aussichten also beim deutschen Film, aber wir wollen ja nicht so viel klagen und Hoffnung gibt es schließlich auch, wie Christian Berndt bei seiner Recherche erfahren hat.
2025 muss das Jahr der Trendwende werden. Wir wollen wieder in Deutschland, aus Deutschland produzieren und verhindern, dass die Produktion weiter abwandern.
Das wünscht sich der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz Björn Böning angesichts der massiven Krise der deutschen Filmwirtschaft. Als wichtigen Schritt sieht er das neue Filmförderungsgesetz. Dagegen vermisst der Co-Betreiber des Augsburger Filmkunsttheaters Lilium, Michael Hehl, einen stärkeren Blick für den Arthouse-Film bei der Reform der Filmförderung.
Mein Traum wäre gewesen, gerade in Bezug auf die Indie-Verleihfirmen, dass diese Verleiher für die Herausbringung ihrer Filme noch mehr Unterstützung bekommen. Wenn der Verleih das Geld nicht hat, um den Film zu bewerben und sichtbar zu machen, geht der Film in 90% der Fällen komplett unter.
Seit Michael Hehl mit Daniela Bergauer das Lilium 2019 übernommen hat, ist ihnen mit Social-Media-Kampagnen ein Zuwachs an jungem Publikum gelungen. Für 2025 hat Hehl einen besonderen Wunsch.
Ich wünsche mir, dass wir als Branche mehr anpacken, dass wir versuchen, den Ort und die Filme noch sichtbarer zu machen, dass Verleiher und Kinos noch enger zusammenarbeiten und dass es sich für alle nicht wie Arbeit anfühlt.
Auch der Geschäftsführer des Filmverleihs Piffel Medien, Hans-Christian Böse, wünscht sich eine engere Zusammenarbeit in der Branche. Bei der Reform der Filmförderung hätte er sich einen ganzheitlicheren Ansatz gewünscht, der stärker Verleih und Produktion zusammendenkt.
Die Möglichkeiten für uns, auch riskante Filmherausbringungen zu finanzieren, werden geringer. Es gibt einen Konzentrationsprozess auf weniger Filme, die dann angeblich besser laufen sollen, was ich ein bisschen bezweifle, dass das so funktioniert, weil der Produktionsbereich wird weiter gestärkt, ohne dass die Auswertung gestärkt wird.
Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, wünscht sich 2025 mehr Zusammenarbeit.
Ich wünsche mir, dass die Branche noch weiter zusammenwächst, als sie nicht sowieso schon zusammengewachsen ist. Das ist ja sehr faszinierend, was die letzten 2 Jahre auch passiert ist, dass viel mehr miteinander nach vorne geschaut worden ist als gegeneinander. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das noch mehr verstärken.
Auch die Kinos bekommen erstmal weniger Förderung als erhofft, weil es für 2025 noch keinen Bundeshaushalt gibt. Hier setzt Christine Berg auf die nächste Bundesregierung, mahnt aber zu Realismus.
Die fetten Jahre, was Subventionen angeht oder Fördergelder, die sind vorbei. Die Haushalte sind kleiner. Wir kommen aus einer Pandemie, wo wir hochgradig subventioniert worden sind, damit wir nicht sterben. Uns muss klar sein, wir müssen mit weniger Fördergeldern auskommen. Das ist aber machbar.
Für den deutschen Film, insbesondere den Autoren- und Dokumentarfilm, haben die knappen Kassen massive Konsequenzen, wie Dokumentarfilmerin Ann-Kathrin Händel meint.
Dadurch, dass wir hauptsächlich mit den Sendeanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks arbeiten. Die Streamer sind für uns nicht geeignet, weil das Reinreden viel zu groß ist für die Art Autorenfilme, wie wir sie machen. Also ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen für uns ein ganz, ganz toller Partner. Aber die haben jetzt im Grunde gar kein Geld mehr.
Für Kinodokumentarfilme, wie sie die mehrfach ausgezeichnete Händel dreht. Für ihr neues Filmprojekt Hiddensee steht die Finanzierung aber. Für kleinere, unabhängige Filmproduktionen wird sich, fürchtet sie, das neue Filmförderungsgesetz eher negativ auswirken. Für den deutschen Film erhofft sie sich 2025 trotzdem etwas.
Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass der deutsche Film sich darauf besinnt, was der sehr gut kann und wo er herkommt. Was der Stummfilm konnte zum Beispiel. Ja? Eine bestimmte Art Humor, eine bestimmte Art Düsternis, eine bestimmte Art Realität oder auch Skurrilität. Das ist, glaube ich, worum wir kämpfen sollen. Also ich versuche das schon, dass der deutsche Film dann auch sehr deutsch ist, ja, ohne dass es nationalistisch ist. Denn wir wissen ja, wie vielfältig Deutschland ist.
Das sieht auch der Film-, Theater- und Opernregisseur Axel Ranisch so.
Das Tolle ist, dass wir viele schöne verschiedene Perspektiven haben, dass es viele Filmemacher gibt, die ganz unterschiedliche Ausgangssituationen haben und ihre Geschichten nur aus ihrer Perspektive heraus erzählen können. Und das ist ein großer Schatz und das wünsche ich mir. Das ist die Qualität unseres Landes, dass wir so viele verschiedene Sichtweisen auf die Welt haben. Es kann sein, dass die aufregenden Filme nicht genug Publikum kriegen, aber das ist auch wieder eine Frage der Ausstrahlung.
Deshalb wünscht sich Ranisch weniger Angst der öffentlich-rechtlichen Sender vor der Quote und mehr Mut für diverse, weniger durchschnittliche Geschichten. Eines wünscht er sich besonders 2025.
Zuversicht. Ich wünsche mir Zuversicht. Ich hätte gerne, dass die ganzen Stirnrunzler verschwinden und die Leute, die immer so viel Bauchschmerzen haben und dass man mit großer Lust und Zuversicht und auch Selbstwertgefühl und Mut in das deutsche Filmjahr geht und schaut, was wir alles Tolles haben und einfach mutig drauf losproduziert. Wenn wir immer nur Bauchschmerzen haben, dann strahlen wir ja auch aus, dass irgendwas nicht stimmt.
In der Branche scheint es, hat man sich eine Art leidenschaftlichen Zweckoptimismus verordnet. Das ist für den deutschen Film in diesen Zeiten nicht die schlechteste Option.
Das Kino wird in diesem Jahr 130 Jahre. Also mit anderen Worten, so schnell sind wir auch nicht klein zu bekommen.
Zuversicht ist das Gebot der Stunde. In unserem Kulturpresseschau-Rückblick der Woche von Tobias Wenzel geht es einmal mehr, aber natürlich nicht nur um die Liebe.
Viel Empörung über Elon Musks Wahlwerbung für die AfD fand sich in den Feuilletons dieser Woche. Und, wie zum Ausgleich, mindestens so viel Liebe oder das, was einmal als Liebe galt. Entweihung des Herzens, titelte Andreas Bernhard im Spiegel und legte dar, wie sich das seit Jahrhunderten gültige Symbol für Liebe innerhalb kürzester Zeit in ein profanes Zeichen verwandelt habe. Bernhard berichtete von einem Kollegen. Auf einer Vernissage hat er eine Frau kennengelernt und mit ihr Telefonnummern getauscht. Und als sie auf seine WhatsApp-Nachricht, ob sie Lust auf ein Abendessen habe, mit nichts als einem Herzsymbol antwortete, war für ihn die Sache klar, schrieb Bernhard und außerdem, dass das Essen früh und für den Mann enttäuschend endete. Sein Kollege sei Opfer einer rasanten semiotischen Verschiebung geworden. Denn 2025 bedeutet das Herzsymbol in der digitalen Kommunikation nicht mehr »Ich liebe dich«, sondern »Super«. In Wirklichkeit, wollte man beim Lesen korrigieren, bleibt natürlich die alte Bedeutung des »Ich liebe dich« weiter bestehen. Mehrdeutigkeit eben. In der Frankfurter Allgemeinen schrieb Peter Blaha über den Einfluss von Liebe auf Musik, nämlich über die Wiener Ausstellung zum Johann Strauss-Jahr 2025. Darin werde auch die russische Aristokratin Olga Smirnitskaja gewürdigt, mit der Strauss eine leidenschaftliche Affäre hatte. Das war zwar schon bekannt, schrieb Blaha, weniger jedoch, wie sich diese in seiner Musik niederschlug. Kurator Thomas Aigner hat die Hauptmelodie des Walzers »Reiseabenteuer« in einem Liebesbrief des Komponisten an die Russin entdeckt und die schneidenden Bläsersalven im weiteren Verlauf des Stücks als vehementen Einspruch von Olgas Mutter gegen diese Liaison gedeutet. Einspruch gab es von vielen Seiten gegen den Gastbeitrag von Elon Musk in der Welt am Sonntag Ende dieses Jahres. Die Meinungschefin der Zeitung Eva-Marie Kogel kündigte deshalb. Im Gastbeitrag rief Musk die Deutschen auf, die AfD zu wählen, weil nur sie Deutschland retten könne. Dazu schrieb Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung: Den Vorwurf, die AfD sei rechtsradikal, bügelte er, Musk, mit dem Satz ab: Die Darstellung der AfD als rechtsextrem ist eindeutig falsch, wenn man bedenkt, dass Alice Weidel, die Vorsitzende der Partei, eine gleichgeschlechtliche Partnerin aus Sri Lanka hat. Da konnte man beim Lesen vermuten, die Abnehmspritze, auf die Musk schwört, könnte auch Verblödung als Nebenwirkung haben. Anstatt für gesunde Ernährung und mehr Bewegung zu kämpfen, spreche sich Musk für eine verbilligte, massenhafte Abgabe von Abnehmspritzen aus, schreibt Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Bei Musks Einflussnahme allein in den USA kann Demokratiefreunden so richtig mulmig werden. Dass Elon Musk von Trump als Entbürokratisierungsdoge eingesetzt wurde, bedeutet nicht weniger, als dass man die Industrie, deren Machtausübung von den Behörden kontrolliert und eingehegt werden sollte, damit beauftragt, eben diese Behörden zu eliminieren, schreibt Mark weiter in der FAS. Damit entsteht ein neues Amalgam von privaten Interessen und der öffentlichen Hand, durch das die für alle Demokratien wesentlichen hoheitlichen Aufgaben wie Sicherheit, Bildung und Gesundheit durch private Dienstleistungen ersetzt werden. Und so jemandem gibt die Welt am Sonntag eine Plattform? Dass die Empfängnis der laut Welt von Musk einfach so zur Verfügung gestellten Predigt gänzlich unbefleckt und ohne Kenntnis Döpfners vonstatten ging, glauben nicht mal die heiligen drei Könige, schrieb Steffen Grimberg in der Taz. Dass Matthias Döpfner, also der Vorstandsvorsitzende von Springer und jener Mann, der Elon Musk einst empfahl, Twitter zu kaufen, den Artikel bei Musk in Auftrag gegeben oder gar selbst geschrieben habe, dementiere der Verlag vehement, berichtete wiederum Adrian Kreie in der SZ. Demnach soll vielmehr eine Weltredakteurin den Artikel bei Elon Musk bestellt haben. Und die Chefredaktion habe später den Artikel gegen den Widerstand einiger Redakteure abgedruckt. Gegen den Artikel von Gerhard Matzig in der Süddeutschen dürfte niemand in der dortigen Redaktion protestiert haben, denn wer hat schon etwas gegen die Liebe? Es geht doch um die Liebe, lautete die Überschrift. Dabei ging es auf den ersten Blick um Gaslaternen, die in Düsseldorf elektrisch modernisiert werden. Und das elektrische Licht ist deutlich heller und hässlicher, meinen viele und auch Gerhard Matzig, der sogar das Alte Testament bemühte. Da sprach Gott, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Aber die Initiative Düsseldorfer Gaslicht, die zunehmend vergeblich für den Erhalt aller Gaslaternen kämpft, meint, dass Gott womöglich schon länger nicht mehr in Düsseldorf gewesen sei. Falls Sie sich jetzt fragen sollten, aber was hat das denn mit der Liebe zu tun? Hier die Antwort von Gerhard Matzig in der SZ. Die eine Hälfte von Düsseldorf hat sich in die andere Hälfte von Düsseldorf im dämmerigen Schummerlicht der Gaslaternen verliebt. Wenn es dieses Licht nicht gegeben hätte, gäbe es dann eigentlich das heutige Düsseldorf?
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.